Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und jetzt sagen wir hallo aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, der Politik-Podcast, das Team des Deutschlandfunks, am Tag des Machtwechsels. Wir haben wieder eingeladen zu einem Twitter-Space, freuen uns, dass viele dabei sind über das Interesse, freuen uns auch gleich mit euch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wir, das sind hier am Mikrofon im Hauptstadtstudio Stefan Detjen und dann ist Ann-Kathrin Büsker bei uns. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo.
Und Frank Capellan.
So, jetzt bin ich hoffentlich zu hören. Grüße euch.
Damit sind wir zusammen. Kurz zu den Regeln. Wir wollen uns ungefähr eine Stunde Zeit nehmen, wollen darüber sprechen, wollen erzählen, was wir heute hier erlebt haben. Im Hauptstadtstudio, im Bundestag waren wir, haben Amtsübergaben in verschiedenen Bundesministerien beobachtet, haben berichtet im Deutschlandfunk darüber. Kurz ein paar Hinweise für diejenigen, die auch gleich mit diskutieren wollen, ihre Beobachtungen einbringen wollen, Fragen stellen wollen. Der Space wird aufgezeichnet. Er erscheint dann auch in unserer Podcast-Reihe als Politik-Podcast Folge 234. Also wer hier gleich mitspricht, der oder die erklärt sich dann schon damit einverstanden hiermit, dass das auch veröffentlicht wird in unserem Deutschlandfunk-Podcast. Wir freuen uns über Fragen. Wer sprechen will, der muss uns eine Nachricht schicken an unseren Account @dlf. Bitte kurzer Hinweis, worum es geht, damit wir das ein bisschen sortieren können. Wir versuchen dann, möglichst viele Fragestellerinnen und Fragesteller mit reinzunehmen, aber ich kann nicht versprechen, dass alle drankommen. Mal sehen. Hinweis auch noch, wir haben Moderationsregeln, kann man sich anschauen im Thread, im Twitter-Thread zu diesem Space. Das ist die Bitte, sachlich zu diskutieren, fair zu diskutieren. Ja, dann fangen wir mal an und tauschen uns erstmal selber aus. Ich fand das ja einen bewegenden Tag. Mich hat der beeindruckt. Zunächst mal ganz schlicht und ergreifend, weil es ein friedlicher Machtwechsel war. Und mir ist dann selber erst aufgegangen, dass das schon gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Wir haben so viele schwierige Regierungswechsel erlebt in den USA, jetzt in Österreich, dass ich dachte, Mensch, das ist nicht mehr selbstverständlich, dass so etwas so über die Bühne geht, wie wir das heute hier im Kanzleramt, in den Ministerien erlebt haben. Wie ist euch das gegangen, Ann-Kathrin?
Ich fand es tatsächlich vor allem einen ziemlich sachlichen Tag und das kennzeichnet vielleicht auch irgendwie die deutsche Politik ja doch ganz ordentlich, dass es bei uns eben nicht allzu pompös zugeht und dann selbst solche Termine wie im Schloss Bellevue doch einigermaßen sachlich sind und einfach nichts irgendwie großartig übertrieben ist. Das Bunteste ist dann vielleicht noch das Sammelsurium an Blumensträußen, was Olaf Scholz heute bekommen hat. Ich fand es trotzdem eine sehr interessante Stimmung im Bundestag, weil einfach so unglaublich so viel los war, weil man irgendwie alle Abgeordneten, die sind ja alle bei uns auch an der Sendestelle irgendwie vorbeigegangen, als sie mit ihrer Wahl durch waren, bekam man auch nochmal dieses komplette Parlament irgendwie eins zu eins und konnte ihnen zuwinken. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie an der Bar da mit unserer Sprechstelle. Wir hätten eigentlich Cocktails rüberreichen können. Das hätte auch ganz gut gepasst. Und was mich tatsächlich am meisten heute beeindruckt hat, war die Amtsübergabe im Kanzleramt, weil Angela Merkel da so unglaublich gelöst war, weil Olaf Scholz irgendwie auch so wirkte, als hätte er Bock und weil der, ich glaube es war der Personalratsvorsitzende, einfach so unglaublich wertschätzend über Angela Merkel gesprochen hat und da ist mir einfach auch nochmal bewusst geworden, er hat sie als unprätentiöse Frau beschrieben, als jemanden, der alle irgendwie auf Augenhöhe angesprochen hat und was sie tatsächlich in diesen 16 Jahren für eine gute Chefin gewesen sein muss und was das jetzt auch für die Menschen dort bedeutet, eine komplette Umstellung nach so langer Zeit, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm und das hat mich tatsächlich irgendwie beeindruckt.
Frank, wie ging's dir? Was fiel dir auf heute?
Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich so wenig feierlich war, wie es Ann-Kathrin gerade beschrieben hat. Also ich meine, diese Choreografie, wie das Ganze, wie dieser Machtwechsel abläuft, das ist ja preußisch strukturiert und nach dem Grundgesetz auch entsprechend vorgegeben. Und ich habe das jetzt schon einige Male miterlebt, aber trotzdem war es dann für mich auch immer wieder neu zu sehen, wie das Ganze dann ablief, vor allen Dingen diese Pendelei mit den schwarzen Limousinen dann ins Schloss Bellevue hinüber vom Reichstag aus. Also zum ersten Mal, als Olaf Scholz dann mit großer Mehrheit gewählt worden ist zum Kanzler, dann musste er, ich habe heute gesagt, salopp gesagt, er musste antanzen beim Bundespräsidenten, bei Frank-Walter Steinmeier, hat seine Ernennungsurkunde erhalten, ist dann wieder zurückgefahren. Dann hat er seinen Eid geleistet, dann ist er mit seinem ganzen Kabinett wieder rübergefahren. Und das waren dann auch so teilweise witzige Momente, weil wir da Cem Özdemir erlebt haben, der eben sich geweigert hat, sich diese 2 Kilometer fahren zu lassen. Der ist nämlich mit dem Fahrrad hingefahren und musste vor dem Bellevue sein Fahrrad erst einmal abgeben, weil der Sicherheitsdienst wohl völlig damit überfordert war, dass da jemand mit dem Fahrrad ankommt.
Großartig.
Und ich habe das dann auf dem Bildschirm gesehen, als er dann rauskam, nachdem auch er die Ernennungsurkunde erhalten hatte. Da kam ein Sicherheitsbeamter und hat ihm das Fahrrad direkt vor die Tür gestellt. Also das waren schon ganz witzige Momente, aber ansonsten ging natürlich alles streng nach Protokoll. Aber trotzdem wirkt das auf mich schon irgendwie feierlich. Es wird ja auch mal wieder gesprochen, auch von diesem Tag, da gibt es noch ein paar andere, als Hochamt der Demokratie. Und so hat es auf mich gewirkt, obwohl man natürlich auch einiges in Frage stellen kann. Muss das jetzt wirklich so sein, diese Pendelei? Das ist also, dass der Bundespräsident, man könnte ja auch sagen, der Bundespräsident kommt jetzt heute mal in den Reichstag, ins Parlament und überreicht die Ernennungsurkunden. So, aber da wird.
Aber nur mit dem Elektrofahrrad.
Ja, genau.
Pferdekutsche.
Aber da wird natürlich strikt getrennt, ne?
Aber dieses Rituelle, dieses Hin- und Herfahren der Wahlakt im Bundestag, das ging ja alles sehr schnell, das war sehr knapp. Wahlaufruf, die Leute sind raus, haben gewählt, Ergebnisverkündigung, dann fährt der Scholz rüber, kriegt seine Urkunde, geht wieder zurück. Also wirklich sehr notarisch alles, was da abgelaufen ist. Aber was mir nochmal klar wurde heute an diesem Tag war, dass es einen Teil gibt und das betrifft dieses Hin- und Herfahren, diese Rituale, die wir da gesehen haben, die was ganz Formelles sind. Aber dass am Ende des Tages dann für mich jedenfalls der Eindruck bleibt, wir haben da einen nicht nur friedlichen, sondern wirklich würdevollen Machtwechsel erlebt. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das liegt nicht an den Regeln der Verfassung. Das kann keine Verfassung vorschreiben, die kann solche Formalia vorschreiben, sondern das liegt an den Menschen, die das vollziehen und daran, wie sie das machen. Und das fand ich im Laufe des Nachmittags dann so eindrucksvoll, als ich mir dann die verschiedenen Amtsübergaben in den Ministerien angeschaut und wir kriegen das hier über Leitungen ins Hauptstadtstudio reingespielt, angehört habe, wie man da miteinander umging. Ann-Kathrin hat aus dem Bundeskanzleramt erzählt, das war ja auch denkbar knapp. 3 Minuten hat Merkel geredet, 4 Minuten knapp hat die Rede von Olaf Scholz gedauert. Ganz kurz, ganz nüchtern. In anderen Ministerien dann längere, zum Teil lange Reden von Peter Altmaier, zum Teil aber auch sehr bewegende Reden. Ich habe das auf Twitter geschrieben, mich hat die Rede von Jens Spahn sehr beeindruckt, weil die auch nochmal ein Stück von wirklich auch von selbstkritischer Reflexion war. Weil da auch Emotionen zum Ausdruck kamen, etwa in dem Moment, als er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesgesundheitsministeriums gedankt hat, gesagt, die haben wirklich bis in die späten Nächte gearbeitet, an den Wochenenden, hat dann hinzugefügt, dass dieser Dank auch die Familien der Mitarbeitenden da einschließt, die ihre Ehefrauen, Ehemänner, die da im Ministerium arbeiten, entbehren mussten in dieser Zeit. Und es gab Momente, wo ihm dann die Stimme gestockt sind, als er gesagt hat, das war die schwierigste Aufgabe, die er in seinem Leben bisher erledigen musste. Und auch nochmal daran erinnert hat an den Anfang der Pandemie, als Jens Spahn gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Auch darauf ist er nochmal zurückgekommen.
Also ich habe es auch so empfunden, auch was die Amtsübergabe im Kanzleramt anging, so wie es Ann-Kathrin auch geschildert hat. Das war schon ein bewegender Moment, fand ich schon. Auch insofern auch witzig, da musste ich zumindest schmunzeln, als Olaf Scholz dann sagte, naja, so sinngemäß Angela Merkel, er hat sie an höchsten Tönen gelobt für das, was sie geleistet habe für Deutschland. Aber sinngemäß hat er dann auch gesagt, wir haben uns immer gut verstanden, wir haben eine Ebene gefunden und wir haben eine gemeinsame nordostdeutsche Mentalität und daran wird sich auch nicht viel ändern. Also da hat er für mich dann auch nochmal perfektioniert, was ihm ja schon angekreidet wird, dieses Merkelhafte, dieses maximale Merkeln, so hat es die Süddeutsche kürzlich beschrieben, also auch der Stil. Da wird sich nicht viel dran ändern. durch den Wechsel von Scholz, von Merkel zu Scholz. Und das kann man natürlich auch kritisieren.
Und was mir tatsächlich auch bei dieser Amtsübergabe im Kanzleramt bewusst geworden ist, oder das war für mich einfach so ein Moment, wo ein augenöffnender Moment, als Angela Merkel Olaf Scholz mit Herr Bundeskanzler angesprochen hat, da dachte ich so, oh ja, okay, das ist ungewohnt, aber das ist jetzt der neue Stil. Das war für mich so einer von zwei Schlüsselmomenten heute. Den allerersten hatte ich, als die MinisterInnen zum ersten Mal Platz genommen haben auf der Regierungsbank, also als sie zurückgekommen sind aus Schloss Bellevue und sich da dann entsprechend hingesetzt haben, um danach ihren Eid zu leisten. Und die ganzen neuen Gesichter auf dieser Regierungsbank zu sehen, wo einfach die letzten Jahre ganz andere Persönlichkeiten aus anderen Parteien saßen, das war irgendwie auch ein interessanter Moment. Ich sage das deshalb, weil ich in dem Moment gerade am Telefon war, auf den Fernsehbildschirm guckte und dachte, oh, huch, Christian Lindner auf der Regierungsbank. kurz innegehalten.
Gewöhn dich dran. Ich nenne nochmal drei Momente von den nachmittäglichen Amtsübergaben. Eine war ja besonders, das war im Bundesverteidigungsministerium, weil es da auch nochmal ein kurzes militärisches Zeremoniell gab. Nicht Zapfenstreich wie bei der Kanzlerin, sondern Ehrenformation des Wachbataillons aufmarschiert. Die neue Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat da die Parade, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, abgenommen. Aber es gab dann diesen Moment, als sie dann kurz auch vor die Presse trat und gesagt hat, das ist ja jetzt nicht nur die Übernahme eines Ministeramts, sondern sie ist ab jetzt Oberkommandierende der deutschen Streitkräfte, der Bundeswehr in Friedenszeiten. Und sie hat dann das gleich erleben müssen, was eine Verteidigungsministerin, das muss man befürchten, in ihrer Amtszeit noch öfter erleben muss, nämlich, dass sie kondolieren musste. Angehörigen von zwei Bundeswehrangehörigen, die gestern bei einem Unfall auf dem Truppenübungsplatz Bergen ums Leben gekommen sind. Also, das gehört dann auch zu den Bürden von solchen Ämtern, dass man da Tag und Nacht sein Mobiltelefon neben sich liegen hat und dann unter Umständen in diesem Amt den Anruf bekommt. Da sind Menschen in deinem Verantwortungsbereich gestorben. Dann zweitens fand ich wirklich bemerkenswert, habe ich ja schon erwähnt, die Amtsübergabe im Gesundheitsministerium, wie fast freundschaftlich das zwischen Jens Spahn und Karl Lauterbach abgelaufen ist. Der Karl Lauterbach kam offenbar, du hast das vorhin erzählt, Frank, kam viel zu spät. Ich hatte nur gesehen, dass die da ewig rumstanden und gewartet haben. Dann kam er irgendwann, dann hat Jens Spahn diese bewegte und bewegende Rede gehalten und dann kam Lauterbach und hat als erstes auch nochmal gesagt, wie gut er sich immer mit dem Jens Spahn ausgetauscht hat, dass sie beide vor 4 Jahren den gesundheitspolitischen Teil des Koalitionsvertrages für die Große Koalition miteinander ausgehandelt haben und die Kompromisse gefunden haben, dass sie immer im Gespräch waren und beide haben dann daran erinnert, dass sie vor 4 Jahren beide Gesundheitsminister werden wollten, aber nur einer konnte es werden und das Schicksal, die Wählerinnen und Wähler haben sich so gefügt, dass sie eben nacheinander Bundesgesundheitsminister werden. Und der dritte Moment war dann im Klimaministerium, das wirst du besonders im Auge behalten, Ann-Kathrin, Robert Habeck, der das übernommen hat von Peter Altmaier, auch beide mit einem sehr herzlichen Verhältnis zueinander, haben daran erinnert, wie sie sich vor vielen Jahren als Habeck noch Umweltminister in Schleswig-Holstein waren, auf einer Robbenstation kennengelernt haben und gemeinsam Robben mit Heringen gefüttert haben und sich seitdem ganz offenkundig geschätzt haben. Also diese Wertschätzung füreinander ist überall zum Ausdruck gekommen, aber dann Habeck eben auch mit den Ansprüchen an das neue Ministerium und er hat sehr klar gesagt, wenn das gelingt, was wir uns vorgenommen haben, dann werden wir Geschichte schreiben. Also die haben sich da auch ganz schön was vorgenommen.
Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich finde das ganz bemerkenswert, dass man an solchen Tagen dann eben auch diese gegenseitige Wertschätzung in der Politik einfach mal live erleben kann. Wir konzentrieren uns in der Berichterstattung ja auch oft auf das, was die Parteien und auch die Personen trennt, wo irgendwie Widersprüche sind, wo sie gegeneinander unterschiedliche Positionen vertreten, sich auch gegenseitig mal behaken und so, weil wir einfach so ein bisschen auf Konfliktlinien gepolt sind im Journalismus. Und dieses Miteinander, wie im parlamentarischen Betrieb, einfach Menschen Seite an Seite, obwohl sie unterschiedliche politische Vorstellungen haben, für unsere Demokratie wirken. Ich finde das sehr schön, an so einem Tag einfach mal so zusammengefasst zu erleben.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gespürt, und das ist ja auch ganz menschlich, wie schwer es dem einen oder anderen doch gefallen ist, jetzt loszulassen und die Macht zu übergeben, abzugeben. Ich glaube, bei Heiko Maas im Auswärtigen Amt war das besonders deutlich zu spüren. Der hat zwar dann auch gesagt, ja, das ist nun Demokratie in Perfektion. Das muss jetzt so sein. Er hat auch daran erinnert, dass es eben in anderen Ländern so war. Da hat er möglicherweise auf Weißrussland angespielt, aber vielleicht auch auf Trump, dass es da eben nicht so friedlich und koordiniert gelaufen ist mit dem Machtwechsel wie bei uns. Da hat er gesagt, da sind dann diejenigen, die gehen müssen und es nicht verstehen, dass sie gehen müssen und bleiben. Aber zwischen den Zeilen, da war für mich da immer wieder rauszuhören, doch das fällt dem jetzt schon verdammt schwer, diesen Posten aufgeben zu müssen.
Ja, und auch, das kann man hier auch erwähnen, auch Heiko Maas wirklich von Emotionen auch geprägt. Da gab es auch einen Moment, als er sich bei seiner Frau, bei seiner Familie bedankt hat für die Unterstützung, neben vielen Dankesbezeugungen an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium, aber da ist ihm wirklich die Stimme weggebrochen, da konnte er einfach nicht mehr weiter sprechen, da hat man nochmal gemerkt, was das für ein Moment ist, wo diese Last dann doch auch von den Schultern, aber auch von Familien weggeht. Wir können vielleicht mal einen unserer Zuhörer mit aufs Podium nehmen. Ich kriege jetzt das Signal, und das ist eine ganz interessante Frage, von Yannick. Ich weiß nicht, ob Yannick auf dem Podium ist und jetzt sprechen kann, dann müsste er sein Mikrofon jetzt frei machen. Ah, Yannick, hallo.
Guten Abend. Ich habe eine Frage, und zwar zu dem Wechsel im Bundeskanzleramt. Gab ja jetzt seit längerem keinen mehr, bekanntermaßen. Und wie war der vor 16 Jahren, beziehungsweise was sind so die größten Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten, die ja damals wie heute irgendwie Wechsel da ausgemacht haben?
Ja, finde ich eine interessante Frage. Wie kann das eigentlich anders ablaufen? Und das ist eine Frage, die müssen wir jetzt mal an Frank stellen, der damals, glaube ich, mit am nächsten.
Ja, wir haben da heute ja auch drüber diskutiert, und wir waren dann schon wieder im Studio, und da kamst du zu mir ans Fenster, wo wir nämlich den Blick aufs Kanzleramt haben. Und da hast du gefragt, jetzt müssen wir mal gucken, wo denn Olaf Scholz jetzt reingeht. Und das war das, was beispielsweise bei Gerhard Schröder damals kritisiert worden war, dass er sie, da musst du mir jetzt helfen, welcher Eingang das ist, quasi durch den Hintereingang rein hat kommen lassen. Also Angela Merkel, Gerhard Schröder damals, und nicht vorne, wo auch die Staatsgäste dann ins Kanzleramt kommen. Und das war so eine kleine Spitze damals von Gerhard Schröder. Und da hatten wir ja auch gemerkt, damals die berühmte Elefantenrunde, dass er nicht loslassen konnte, als Angela Merkel dann 2005 kam. Glauben Sie etwa, Frau Merkel, meine Partei würde Sie wählen, dafür sorgen, dass Sie ins Kanzleramt kommen? Da müssen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Und da war natürlich das ganze Klima schon vergiftet. Also das war weitaus weniger herzlich, als wir das heute erlebt haben. Und weil wir eben auch so darüber gesprochen haben, wie schwer es dem einen oder anderen, der Minister, Ministerin von Merkel gefallen ist, loszulassen. Auf Merkel, Ann-Kathrin hat das eingangs gesagt, trifft das eigentlich überhaupt nicht zu. Die wirkte heute auf mich jedenfalls auch schon fast erleichtert. Also das war schon ein ganz anderes Szenario, als wir es damals 2005 erlebt haben mit dem Wechsel von Schröder zu Merkel.
Aber ich würde noch mal ein Stück weiter zurückgehen, wenn man vergleichen will, wie es auch sein kann, nämlich der Amtswechsel von der Regierung Kohl zur Regierung zur rot-grünen Koalition 98. Da ist vielen noch der Begriff der Bundeslöschtage in Erinnerung. Die haben also wirklich systematisch ihre Aktenbestände und Computerfestplatten gelöscht, um der Nachfolgerregierung nicht zu viel zu übergeben. Ich würde mal sagen, das ist nach allem, was wir sehen konnten, heute vollkommen anders abgelaufen. Das hat damals auch zu vielen Diskussionen darüber geführt, ob da gegen das Bundesarchivgesetz verstoßen worden ist. Die rot-grüne Regierung jedenfalls hat lange Listen von Aktenbeständen gemacht, die ihr einfach gefehlt haben, von verteidigungspolitisch, rüstungspolitisch relevanten bis zu außenpolitischen Vorgängen, die da gefehlt haben. Und es gab heute auch den Hinweis darauf, dass es bei den ersten, beim Regierungswechsel zu Willy Brandt damals ausgesprochen ruppig zugegangen sei und schwierig gewesen sei. Also falls eine Historikerin oder ein Historiker uns jetzt zuhört, der oder die uns dazu was erklären kann, ich fand das ein Hinweis, der heute in einem Ministerium kam, den fand ich interessant, das wollte ich auch nochmal nachlesen. Ich gebe nochmal den Hinweis weiter. Ihr könnt uns Nachrichten schicken, Direktnachrichten an @deutschlandfunk.de mit einem kurzen Hinweis darum, welche Fragen, welche Hinweise ihr geben wollt. Dann holen wir euch aufs Podium und diskutieren, lassen euch mitdiskutieren. Auch nochmal der Hinweis, wer jetzt hier mit dabei ist, mit ihrer Stimme, erklärt sich damit auch einverstanden, dass die gesamte Diskussion und auch ihre Beiträge dann mit veröffentlicht werden als Politik-Podcast in unserer Podcast-Reihe. Wir nehmen jetzt nochmal jemanden mit aufs Podium, die oder derjenige, der hier mit dem Twitter-Namen JJK und dann folgt eine lange Ziffernfolge 35882371 mit einer Frage zu den Grünen. Wollen wir gerne ins Podium holen, aber Sie, du müsstest den Klarnamen nennen. Dann.
Ja, guten Abend.
Sag vielleicht nochmal deinen Namen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen.
Ja, mit Jack Knoblich aus Lüneburg.
Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank. wir sind uns da, glaube ich, relativ einig, dass wir jetzt bei der Koalitionsverhandlung beobachtet haben, dass die Grünen eher schlecht davongekommen sind. Das lässt ja natürlich eher auf eine eher schwierigere Verhandlungsfähigkeit hinweisen. Nun haben wir jetzt aber auch die Annalena Baerbock, die jetzt ja die Außenministerin ist. Und meine Frage ist, inwiefern die Ergebnisse der Koalitionsverhandlung auf eine Verhandlungsstärke eben von Annalena Baerbock oder den Grünen schließen lassen können.
Mhm. Ja, Ann-Kathrin zuckt, wie wir sagen, ja.
Du kannst es schon hören. Ich glaube nicht, dass man das jetzt auf die Verhandlungsstärke von Annalena Baerbock verengen sollte, weil die Grünen ja mit einem breit aufgestellten Team in diese Koalitionsverhandlungen reingegangen sind. Und ganz ehrlich, ich würde auch nicht sagen, dass die Grünen ein schlechtes Verhandlungsergebnis erzielt haben. Ganz im Gegenteil. Also es ist ihnen gelungen, dass in diesem Koalitionsvertrag der Klimaschutz tatsächlich sehr ressortübergreifend gedacht wird und in zahlreichen politischen Bereichen durchdekliniert wird, so wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie haben am Anfang gesagt, Sie wollen eine Klimaregierung und jetzt steht das Wort Klima 198 Mal drin im Koalitionsvertrag. Sie haben sich Ihre Ressorts auch entsprechend geschneidert, dass es passt in Sachen Klimaschutz. Also wir haben ja heute im Organisationserlass, den die Kabinettssitzung dann am Ende auch erlassen hat, gelesen, dass beispielsweise die Klimaaußenpolitik ins Auswärtige Amt wandern wird. Das heißt auch, dass Annalena Baerbock in Zukunft voraussichtlich die Verhandlerin bei internationalen Klimakonferenzen wird. Man denkt hier auch in der Außenpolitik eben das Klimastichwort durch. Und das ist ja auch das, was zahlreiche AkteurInnen vorher immer gefordert haben. Stichwort: Deutschland kann die Welt nicht alleine retten. Wir müssen auch alle anderen Staaten irgendwie dazu bewegen, dass sie sich an die Klimaziele von Paris halten. Und wie gelingt das? Ja, durch eine aktive Klimaaußenpolitik. Und es steht im Koalitionsvertrag drin. Dafür sichert man sich jetzt die Ressortkompetenzen durch diese Umstrukturierung. Also insofern, das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass man schlicht nicht sagen kann, die Grünen hätten nicht das erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben das in zahlreichen Bereichen tatsächlich erreicht. Entsprechend ihrem ja doch nicht ganz so gut ausgefallenen Ergebnis bei der Bundestagswahl. Dass sie am Ende Kompromisse machen mussten, war ja ganz klar. Und dass sie das Verkehrsressort nicht bekommen haben, ich glaube, das hängt ihnen immer noch nach und wird ihnen auch lange nachhängen. Dafür haben sie andere Ressorts, Kombination Umwelt und Landwirtschaft, also diese beiden Ressorts. Das wird auch nochmal wichtig, um sowas wie natürlichen Klimaschutz umzusetzen. Moorschutz ist ein großes Stichwort, was jetzt viele vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Zettel haben, aber was einen Großteil der Emissionen auch im Landwirtschaftsbereich ausmacht. Das kannst du nur lösen, wenn du eben diese beiden Ressorts hast, damit die sich nicht wie in der vorangegangenen Legislaturperiode Schulze versus Klöckner ständig bei allen Projekten bekriegen.
Aber da muss man jetzt vielleicht zur Chronologie des Tages auch noch den, ja, die, das erste Knistern, die erste Spannung in dieser Koalition, in dieser frisch gebildeten Regierung erwähnen, die was mit einem Interview im Deutschlandfunk heute Morgen zu tun hatte, als Rolf Mützenich gesagt hat, die Schaltstelle der Außenpolitik wird das Bundeskanzleramt sein. Und es gab dann sofort eine Rückmeldung von Omid Nuripur, dem wahrscheinlichen künftigen Vorsitzenden der Grünen und außenpolitischen Sprecher, der dem vehement widersprochen hat und gesagt hat, nein, nein, so einfach ist das nicht, das Außenministerium. Da sieht man schon, wie da gerungen wird. Und das mag auch von Mützenich eine Reaktion darauf gewesen sein, dass sich die Grünen ja sehr stark aufgestellt haben im Bereich der europäischen Kompetenzen. Wir können vielleicht jetzt auch nochmal gleich darüber sprechen, was sich abzeichnet an Umorganisationen in der Regierung. Das betrifft den Klimabereich, die Ann-Kathrin hat es erwähnt. Internationale Kompetenzen der Klimapolitik wandern ins Außenministerium. Europapolitische Kompetenzen der Klimapolitik wandern vom Bundesumweltministerium ins Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck, der sich mit Franziska Brandner und Sven Giegold, auch zwei ausgewiesene, hochkompetente, sehr erfahrene, hochgradig international, vor allen Dingen europäisch vernetzte Politiker als Staatssekretäre in sein Ministerium geholt hat. Also da ist eine große europapolitische Ambition, wie Ann-Kathrin das gerade gesagt hat, bei den Grünen zu erkennen.
Aber um nochmal auf Annalena Baerbock zu sprechen zu kommen, da habe ich natürlich einen sehr eingeschränkten Blick von dem, was ich beobachtet habe. Wirkt sie ganz nett, sie wirkt auch kompetent, aber denken Sie, dass sie durchaus auch die Kompetenzen und die das Durchsetzungsvermögen mitbringt, um sich dann auch gegen einen Lukaschenko oder vielleicht gegen einen Putin oder jetzt vielleicht auch gegen einen Boris Johnson durchzusetzen?
Warum sollte ihr das fehlen? Spricht irgendwas dafür? Also, dass sie nett ist, finde ich, hä? Also, ich sehe nicht, was dagegen sprechen würde, dass sie sich durchsetzt.
Also, ich empfehle Deutschlandfunk einschalten. Morgen früh, 7.40 Uhr, ist der Klaus Remme dann drauf. Der ist jetzt gerade zur Stunde unterwegs mit Annalena Baerbock auf ihrer ersten Auslandsreise. Baerbock ist jetzt nach der abendlichen Kabinettssitzung nach Paris geflogen, macht dann auf einem Trip gleich Paris, Brüssel, Warschau, fliegt dann am Wochenende gleich zum G7-Außenministertreffen, also auf die große außenpolitische Bühne. Da trifft sie dann auch den amerikanischen Außenminister zum ersten Mal. Also, das sind jetzt einfach Dinge, die werden wir beobachten. Die Ansprüche bei allen sind hoch und dann schauen wir uns das an.
Ich vermag das jetzt auch nicht einzuschätzen, inwieweit sie sich jetzt wirklich durchsetzen kann auf diesem Posten. Aber klar ist meiner Ansicht nach, du hast es ja geschildert, Stefan, klar geworden ist jetzt schon, dass es gerade in der Außenpolitik sehr schnell Knatsch geben könnte in dieser Koalition. Olaf Scholz, der hat dann diesen Dissens, der sich da aufgetan hatte zwischen Mützenich und Nuripur, hat er versucht, heute Abend in diversen Interviews wieder einzufangen und hat gesagt, nein, wir wissen doch, was wir wollen und wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart. Aber natürlich sind da viele Dinge nicht klipp und klar definiert worden, wie man sich da verhalten wird. Und jetzt haben wir ganz aktuell die Diskussion über Nord Stream 2. Wird das Ding in Betrieb genommen oder nicht? Und da steht ja jetzt auch die Entwicklung in der Ukraine, der Truppenaufmarsch der Russen dagegen. Also da gibt es noch viel zu besprechen und da weiß man nicht, wie sich diese Koalition dann verhalten wird. Und gestern beispielsweise fand ich bemerkenswert, dass Olaf Scholz sich nicht einmal für diesen doch relativ schwachen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China aussprechen wollte und gesagt hat, wir müssen uns da erst noch beraten. Und ich glaube, das wäre, vermute ich jetzt mal, für Annalena Baerbock eigentlich keine Frage, dass man sich diesem Boykott gegen China anschließen müsste.
Das muss man vielleicht nochmal als Eindruck erzählen. Wir hatten ja die drei Spitzen der Koalition, Scholz, Habeck, Lindner, hier gestern in der Bundespressekonferenz, wo wir hier sitzen. Erster Auftritt, erste Möglichkeit, denen wirklich intensiv Fragen zu stellen. Und ihr könnt mir jetzt widersprechen, Ann-Kathrin, Frank, aber ich glaube, wir waren uns alle einig, dass wir da einen Scholz erlebt haben, in seiner wirklich scholzhaften Fähigkeit, Fragen nicht zu beantworten, zu reden, ohne auf die Frage einzugehen. Die Olympiafrage ist dreimal gestellt worden und er hat immer wieder drumherum getextet. Also da ging mir so durch den Kopf, wenn manchmal gesagt wurde, das ist schwierig mit Angela Merkel und die erklärt nicht genug. Das kann mit Scholz noch viel lustiger werden, glaube ich, auch für Journalisten.
Ja, und es waren ja alle drei nicht richtig gesprächig gestern. Ich fand, das war ein hochgradig frustrierender Termin und reihte sich da noch irgendwie ein. Nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags konnte man nicht so richtig viele Fragen stellen, wurde auch nicht viel geantwortet und gestern war zwar mehr Platz, Fragen zu stellen, aber die Antworten waren halt auch. Ich beobachte das ja auch bei Christian Lindner, der jetzt massiv in den Modus Staatsmann geschaltet hat und mit vielen Worten sehr wenig Aussage formuliert. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, ob da jetzt ein bisschen mehr kommt, wo sie tatsächlich in Regierungsverantwortung sind. Das waren sie gestern ja noch nicht. Da waren sie noch nicht entsprechend ernannt und vereidigt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich ahne aber Schlimmes und das wäre bedauerlich, weil es ist ja eine Bundesregierung der inneren Widersprüche auch. Also da haben sich Parteien zusammengefunden, die an vielen Stellen teilweise gegensätzlich über Dinge denken. Und sie haben jetzt mit dem Koalitionsvertrag in langen und intensiven Verhandlungen, wobei so lang waren sie nicht, aber intensiv waren sie ganz sicherlich, hat man in vielen Bereichen Kompromisse gefunden. Aber man erkennt jetzt ja schon auch an der unterschiedlichen Deutung einzelner Sätze durch die jeweiligen Parteien, dass da in der Regierungsarbeit, wenn es dann um die Gesetzgebung geht, Gesetze tatsächlich zu machen, Dinge zu verändern, dass da Streitigkeiten einfach schon absehbar sind. Was ich persönlich nicht schlimm finde, ich fände es sogar ganz gut, wenn diese Streitigkeiten durchaus auch ausgetragen würden, nicht in Formelkompromissen gelöst werden, wie wir das bei der alten Bundesregierung ja oft gesehen haben. Nur das muss man dann natürlich auch entsprechend kommunizieren, warum man am Ende auch wo Kompromisse macht, wo man mit denen vielleicht auch nicht glücklich ist, aber sie aus den und den Gründen macht. Das wäre eine große Kommunikationsleistung. Das müssten sie dann aber tatsächlich nochmal ein bisschen lernen.
War ja auch dein Kommentar heute Abend. Streit ist gut. Optimistische Betrachtungsweise. Und wie das kommuniziert wird, das werden wir dann auch hier beobachten können ab nächster Woche. Da ist dann die erste Regierungspressekonferenz mit dem neuen Regierungssprecher, Steffen Hebestreit. Den kennen wir alle noch gut, weil der auch selber Journalist war und auch im Vorstand der Bundespressekonferenz mal gewesen ist. Und ich hoffe mal, dass das zu einer anhaltenden Wertschätzung dieser Institution führt. Steffen Seibert, der am letzten Montag seine letzte PK hatte, hat die Bundespressekonferenz immer sehr geschätzt, ist wirklich 2-3 Mal in der Woche immer zu uns gekommen, hat die Fragen beantwortet und wir hoffen alle, dass das auch mit der neuen Regierung so weitergeht. Die Neugierde ist jedenfalls sicherlich groß. Das können wir dann auch irgendwann mal im Podcast zum Thema machen. Ich sehe jetzt, wir haben nochmal Sprechwünsche, Fragen auf unserem Podium und da müsste Julia Monroe auf dem Podium sein mit einer Frage zu queeren Menschen. Julia?
Ja, ich bin da. Hört man mich?
Ja.
Sehr gut. Hallo. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr das bewertet oder die aktuelle Regierung in queerpolitischen Themen bewertet. Also aus unserer Sicht ist das ein Meilenstein, was da im Koalitionsvertrag drin steht, dass da verschiedene Gesetzesvorhaben jetzt umgesetzt werden sollen. Und das hat es so in dieser Form queerpolitisch bisher noch keiner Bundesregierung gegeben. Einfach mal eure Meinung oder Stellungnahmen dazu hören, wie ihr das bewertet.
Ich würde vielleicht, wenn jetzt nicht Frank oder Ann-Kathrin gleich was sagen wollen, würde ich mal mit einer Rückfrage schießen. Das ist klar, wir sehen im Koalitionsvertrag das Änderung des transsexuellen Gesetzes. Freiheit für Freiheit selber, die eigene geschlechtliche Identität zu bestimmen. Das ist ja eine lange Forderung gewesen, diese Prüfverfahren mit psychologischen Tests hinter sich zu lassen und da eine Selbstbestimmung einzuführen. Das ist evident. Und wir haben jetzt transsexuelle Menschen in der grünen Fraktion im Bundestag. 2, glaube ich. Aber mich würde, wenn ich du sagen darf, mich würde mal interessieren, was genau sind für euch, für die Community, die wirklichen Durchbrüche, die ihr da seht? Und was sind die Erwartungen auch?
Also die Erwartungen gehen jetzt dahin, dass das Transsexuellengesetz jetzt endlich tatsächlich auch wirklich abgeschafft wird. Bisher war das so, dass es von Seiten der Union immer sehr stark blockiert wurde. Ich war selber an den Verhandlungen etc. häufig beteiligt. Dann besteht jetzt die Forderung, dass das Grundgesetz geändert werden soll. Das heißt, die sexuelle und geschlechtliche Identität soll im Grundgesetz verankert werden als Diskriminierungsmerkmal, dass das geschützt werden soll. Das sind so für uns die großen Meilensteine, die die uns mehr Rechte einräumen, die uns mehr Gleichberechtigung einräumen.
Darf ich daran anschließen, Stefan?
Entschuldigung,
wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, Ann-Kathrin würde das gleich aus ihrer Perspektive wollen.
Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen tatsächlich, aber ich finde, genau das ist, glaube ich, für mich das, was wir gemeint haben, wenn es darum ging, wenn wir auch im Vorfeld dieser Regierungsbildung davon gesprochen haben, dass ein gesellschaftlicher Aufbruch tatsächlich möglich sein könnte, weil diese Aspekte, die Julia gerade angesprochen hat, die du auch angesprochen hast, das bringt ja im Prinzip gesellschaftliche Grundlagen, gesellschaftspolitische Grundlagen nochmal auf ein ganz neues Level. Und das erstreckt sich dann auch auf solche Bereiche, inzwischen schon oft genannt, aber finde ich auch fundamental, die Abschaffung von Paragraph 219a, das Werbe- oder eher Informationsverbot zur Abtreibung, was unter dieser Bundesregierung tatsächlich fallen wird. Wir bekommen auch im familienpolitischen Bereich einfach nochmal Neuerungen, die das Recht anpassen an gelebte Realität in Deutschland, also Stichwort Regenbogenfamilien, dass mehr als zwei Eltern möglich werden sollen für Kinder. Das sind einfach Dinge, die das Leben vieler Menschen in Deutschland tatsächlich besser machen kann. Und ich finde das bemerkenswert. Und das macht für mich tatsächlich auch den Reiz dieser Koalition aus, die, das muss man auch immer festhalten, nicht ohne Fehler sein wird, aber in einigen Bereichen doch tatsächlich diesem Narrativ von Zukunftskoalition tatsächlich insofern gerecht werden kann, als dass sie zumindest unser Recht so modernisiert, dass es der heutigen Lebensrealität vieler Menschen entsprechen wird.
Wenn ich dazu noch mal zwei Sätze sagen darf, da kann ich mich echt tatsächlich sehr, sehr dran anschließen, was Sie gesagt haben, Frau Büsker. Auch wie Sie sagen, der Paragraph 219a, der ja jetzt verändert wird und weitere Punkte in dem im Koalitionsvertrag, sind viele Dinge, die jetzt in den letzten 4 beziehungsweise vielleicht auch in den letzten 16 Jahren, es sind viele Probleme, die aufgetaucht sind, die jetzt tatsächlich auch angepackt werden, die jetzt wirklich angefasst werden. Auch kleinere Sachen, die noch nicht zu einem Skandal oder zu einem Problem wurden, wie zum Beispiel eine bundesweite Ausbildung von Erzieher bzw. ErzieherInnen, ebenso wie die Bezahlung oder die Vergütung der Ausbildung. Das hätte ich in meiner Ausbildung auch gern gehabt, also bin ich ganz ehrlich.
Ja, Gesellschaftspolitik, also mich erinnert das auch an die rot-grüne Koalition 98-99. Das war die Zeit, als ich hier als politischer Berichterstatter nach Berlin kam und eines der großen Vorhaben gewesen ist die Öffnung der Ehe, die ja dann keine vollständige Eheöffnung wurde zunächst in der rot-grünen Koalition, sondern zur eingetragenen Lebenspartnerschaft führte. Und interessanterweise dann erst von der Großen Koalition wirklich zur Öffnung der Ehe ausgeweitet wurde. Aber dieser Schritt damals, das ist ja eines der gesellschaftlichen Vorhaben, die von der rot-grünen Koalition in Erinnerung bleiben und unsere Gesellschaft geprägt haben und auf breite Akzeptanz gestoßen sind, wenn man sich erinnert, mit welchen Diskussionen das damals beladen war. Wir nehmen vielleicht nochmal eine andere Frage ran. Wieder nochmal mit dem Hinweis an alle, die sich mit Direktnachrichten an unseren Account @dlf wenden. Die nehmen wir dann, wenn es geht, gerne auf unser Podium. Dann können Sie, dann könnt ihr euch beteiligen. Wie schon erwähnt, mit dem Einverständnis dann auch in den Politik-Podcast mit reinzukommen. So, jetzt haben wir Guido Kotzlik, der sich mit einer Frage gemeldet hat. Hallo? Hallo, Guido Kotzlik. Den habe ich jetzt nicht. Wenn er jetzt nicht kommt, dann könnten wir es versuchen. Es gab eine Anmerkung nochmal, wenn ich es richtig sehe, hier in meinem Dokument von Icke Berlin zur Außenpolitik.
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian, ich komme aus Berlin.
Hallo.
Und die Frage zur Außenpolitik, weil ihr hattet das gerade angeschnitten, dass die Klimaaußenpolitik jetzt im Außenministerium landet, die Europaklimapolitik im Wirtschaftsministerium, mein Herrn Habeck, beides grün. Seht ihr da jetzt eine Außenpolitik aus einem Guss oder droht eher eine Zersplitterung?
Also ich würde mal sagen, das ist der explizite Anspruch der Grünen, da jedenfalls in diesen Bereichen eine Außenpolitik aus einem Guss zu machen. Sehr gut koordiniert innerhalb der Grünen. Und man muss ja sehen, gerade wenn man auf die Europapolitik schaut, dann haben die da Kernressorts jetzt, die früher in den letzten Koalitionen ausgesprochen konfliktbeladen waren. Also etwa Umweltwirtschaft oder Umwelt- und Verkehrsministerium. Da waren auch auf der europäischen Ebene immer die Konfliktlinien. Jetzt ist jedenfalls Umwelt mit den energiepolitischen Themen. Wirtschaft- und Klimaministerium, Europa, also Außenministerium mit seinen europapolitischen Kompetenzen, ist in der Hand der Grünen. Das heißt, die können da sehr stark zunächst mal innerhalb der Grünen-Kabinettstruppe ihre Voreinigungen erzielen. Und das werden die natürlich ganz stark versuchen. Das ist erkennbar ja das strategische Ziel bei dieser am Schluss dieser Regierungsbildung gewesen, beim Ressortzugriff solche Achsen herstellen zu können, mit denen man dann Entscheidungen im Kabinett auch vorprägen kann. Denn das muss man ja auch sehen, wenn zwischen Ressorts Streit ist, dann kommt sofort das Bundeskanzleramt ins Spiel. Dann ist der Bundeskanzler derjenige, der die Kompromisse herstellen muss. Wenn zwischen Ressorts schon mal eine Einigung hergestellt ist, dann ist der zunächst mal draußen. Und das werden die Grünen natürlich in vielen Fragen versuchen herzustellen, dass sie unter sich in weitgehenden Kernfragen der Europapolitik, gerade wo es dann um die Klimaaspekte geht, Einigkeit herstellen und dann gucken, ob etwa aus dem Verkehrsministerium oder aus dem Finanzministerium, das natürlich überall mit reinregieren kann, dann Einsprüche kommen. Aber das war eben so, dass man versucht hat, ganz gezielt an solchen früheren Konfliktstellen zunächst mal die Achsen innerhalb der Grünen-Mannschaft herzustellen. Frank, Ann-Kathrin, wollt ihr noch ergänzen? Sonst könnten wir noch mal versuchen, ob Guido Kotzlik da ist. Der müsste jetzt mal auf sein Mikrofon drücken. Ich kriege jetzt gerade den Hinweis, wir nehmen Jonas Listing. Der könnte da sein, der hat auch eine interessante Frage. Jonas?
Moin, liebe Grüße aus Hamburg.
Hallo Jonas, so, hallo nach Hamburg.
Ich stelle erstmal ein Kompliment an die Runde. Ich höre Ihren Podcast immer in der U-Bahn auf dem Weg zur Uni und das ist ziemlich cool, Sie mal live zu hören.
Schön. Ja, schön, dass Sie dabei sind.
Meine Frage wäre, werden neue Ministerinnen und Minister eigentlich, also vor der offiziellen Amtsübergabe, in ihr zukünftiges Ministerium eingeladen und schon mal mit Infos zum Einarbeiten versorgt oder ist das eher unüblich? Also nicht, dass es inhaltlich jetzt notwendig wäre bei jetzt zum Beispiel Frau Baerbock oder Herrn Lauterbach, aber nicht alle, das wird ja oft diskutiert, haben ja Regierungserfahrung und wissen, wie man ein Ministerium leitet, wie die Strukturen da sind. Gibt es sowas, so wie eine Einarbeitung vorab oder kommt das alles im Nachhinein?
Ja, finde ich interessante Frage. Ann-Kathrin, Frank, was wisst ihr dazu?
Ja, ich finde es auch spannend. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also, soweit ich weiß, gibt es das institutionalisiert, gibt es das nicht. Und auch gerade bei Karl Lauterbach stellt sich ja die Frage genau danach, kann der überhaupt ein Ministerium führen? Ihm wird nachgesagt, dass er ein Einzelkämpfer ist, dass er sich hinter seinen zahlreichen Studien vergräbt und sein Wissen dann viel zu wenig teilt mit anderen. Und Rolf Mützenich, das Interview heute Morgen im Deutschlandfunk haben wir schon angesprochen, der hat dann so, für mich klang das fast schon beschwörend, hat er gesagt, ja, der kann auch Teamplayer sein und das muss er jetzt auch unter Beweis stellen. Also da klang schon so eine gehörige Portion Skepsis für mich mit, ob er das wirklich kann. Und was Jonas aus Hamburg da gerade sagte, er brachte das Beispiel, Lauterbach ist ja vom Fach, ja richtig, der weiß wahrscheinlich besser, was jetzt zu tun ist in der Corona-Pandemie als Jens Spahn, aber trotzdem hätte ich eigentlich auch erwartet, dass die beiden sich vor 1-2 Wochen schon mal ausgetauscht hätten. Da war aber noch gar nicht klar, soweit wir das wissen, soweit ich das weiß aus der SPD, dass Lauterbach sich wirklich würde durchsetzen können. Und das ist ja auch vielfach kritisiert. Also gerade in diesem zentralen Ministerium, gerade wo wir jetzt über das Bundesinfektionsschutzgesetz reden, über Maßnahmen, die getroffen werden müssen, dass die beiden sich da möglicherweise nicht ausreichend ausgetauscht haben. Meiner Ansicht nach hätte man das viel früher, diesen Übergang entscheiden müssen und die beiden hätten vielleicht auch gemeinsam mal vor die Presse gehen können, sich zusammen mit Lothar Wieler in die Bundespressekonferenz setzen können, weil es eben ja um jeden Tag jetzt geht, auch die Corona-Zahlen runterzukriegen. Und was jetzt andere Ministerien angeht, Christine Lambrecht, das wird vielfach beklagt, dass sie von Verteidigungspolitik, überhaupt keine Ahnung hat und sich da völlig einarbeiten muss. Und ich habe sie jetzt beobachtet, auch bei diesem militärischen Zeremoniell, und habe mich gefragt, wie fremd ihr das eigentlich alles sein muss und wie schnell sie da jetzt in dieses Amt hineinfindet. Also für mich ist schon mal eine gute Frage.
Ich kann vielleicht noch kurz erzählen, Frank und ich haben heute im Bundestag am Rande der Abstimmung mit Hubertus Heil gesprochen. Der Einzige, der in seinem Ministerium einfach bleibt, also da ist die Übergabe einfach von Heil zu Heil. Aber Ann-Kathrin, bei der FDP ist es ja interessant, die jetzt aus der Opposition und davor aus dem parlamentarischen Abseits gekommen ist. Was hast du da wahrgenommen? Wie haben die sich eingearbeitet? Kannst du da Antworten geben auf die Frage?
Ja, ich weiß nicht. Das parlamentarische Abseits, das liegt jetzt ja schon auch 4 Jahre zurück und das hat die Partei, glaube ich, ganz gut überwunden. Ich weiß jetzt nichts spezifisch zu den Kontakten, die da tatsächlich bestehen oder bestanden haben. Zwecks. Ja? Bin ich zu hören?
Ja, wir hören dich gut. Also ich zumindest.
Okay, das ist gut. Immerhin einer. Also ich weiß, wie gesagt, jetzt nichts konkret. Ich weiß aber, dass jemand wie Stefan, wir können dich trotzdem hören.
Wir haben Kontakt zu dir.
Verdammt, jetzt muss ich zum dritten Mal ansetzen und das mit sehr müdem Kopf. Ich weiß aber, dass zum Beispiel jemand wie Marco Buschmann natürlich, also der ist ja quasi wie gemacht für dieses Ressort, weil er einfach ein Justiz-Fable hat und man sah ihm das heute auch an, wie glücklich er ist, dass er jetzt tatsächlich einfach dieses Ministerium bekommt. Hat sehr breit gegrinst, wie übrigens auch Anne Spiegel, die ja Familienministerin wird, also da auch eine große Freude. Sichtbar. Das waren vielleicht nochmal so menschliche Dinge. Ich würde aber tatsächlich auch nochmal auf diesen Aspekt Erfahrungswerte der einzelnen Personen, also Fachqualifikation eingehen, weil natürlich ist das total wichtig für die Leitung eines solchen Ministeriums, dass man sich auch auskennt. Aber am Ende kommt man ja in Häuser, die tatsächlich eine hohe Fachexpertise mit sich bringen. Es gibt Referatsleitungen, Fachleute auch auf den unteren Ebenen. Also da kann man sich ziemlich schnell, glaube ich, auf entsprechend gute Stände bringen und sich auch nochmal mit den FachpolitikerInnen aus den jeweiligen Ressorts kurz schließen und da ein bisschen Informationen holen. Ich glaube, das ist zwar eine Herausforderung, aber so groß ist diese Herausforderung am Ende dann vielleicht auch nicht. Und man hört ja auch immer wieder tatsächlich davon, wie schwer es auch ist, diese, ich nenne sie jetzt mal Tanker namens Ministerien, umzustrukturieren oder auch in andere Richtungen zu bringen, weil da sitzen ja Leute schon auch teilweise viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte auf ihren Positionen, haben auch eine persönliche Vorstellung davon, wie die Dinge zu laufen haben, und wir Deutschen neigen nicht unbedingt dazu, dass wir Veränderungen super finden, und so wird sicherlich auch den MitarbeiterInnen in den Ministerien gehen. Und wenn da jetzt jemand kommt, ich stelle mir das beispielsweise im Wirtschaftsministerium, das künftig Ministerium für Wirtschaft und Klima sein wird, durchaus herausfordernd vor, da die unterschiedlichen Bereiche jetzt zusammenzubringen. Also nicht nur tatsächlich die Büroorganisation zu machen, Organigramme neu zu strukturieren, Telefonnummern und Arbeitsplätze zu verteilen. Das ist auch eine Herausforderung, zumal in der Pandemie irgendwie das alles neu zu machen, die Leute sich kennenlernen zu lassen. Aber dann tatsächlich auch gemeinsame Mentalitäten zu entwickeln. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal jetzt für die nächsten Wochen ein dickes Brett, was die einzelnen Ministerien da zu bohren haben. Stefan, du bist, glaube ich, wieder da. Wir hören zumindest gelegentlich etwas von dir.
Ja, vielleicht interessant noch 2 Beobachtungen. Einmal aus dem Beginn der Bundestagssitzung, als ich auf der Pressetribüne sitzen konnte. Und da sah ich dann, wie nebendran auf der Gästetribüne, wo in der ersten Reihe dann Angela Merkel saß, die lange, lange vor Beginn der Sitzung ganz intensiv mit Wolfgang Schmidt, dem künftigen Kanzleramtschef, die Köpfe zusammengesteckt hat. Und die beiden haben miteinander geredet, vielleicht auch wissend, dass sie da von nebenan von den Journalisten beobachtet werden. Aber das war ganz offenkundig ein sehr intensives Gespräch, und da ist sicherlich auch über Organisation und darüber gesprochen worden, was muss man da beachten, wenn man in das Kanzleramt kommt. Interessant vielleicht auch, ein Ministerium wird da komplett neu gegründet, das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, geleitet dann von Clara Geiwitz. Das gibt's bisher überhaupt nicht. Da kommen alte Bauabteilungen, die waren früher mal im Umweltministerium, sind dann in der letzten Legislaturperiode ins Bundesinnenministerium gewandert. Das dann, da wurde extra außen das Schild ergänzt zum Bundesministerium des Inneren für Heimat und Bau umbenannt wurde. Jetzt kommen irgendwann die Handwerker mit der Flex oder der Schleifmaschine und nehmen und Bau wieder weg. Und das wird dann an Gebäude dran gemacht, wahrscheinlich in der Nähe vom Gendarmenmarkt, wo diese Baubereiche schon sind. Und das sind immerhin zwei ganze Abteilungen in diesem Bundesinnenministerium, die dann den Kern dieses neuen Bau- oder Wohnministeriums bilden. Die Abteilungen SW, Stadtentwicklung Wohnen, und die Abteilung BW, Bauwesen, Bauwirtschaft. Das sind 5 Unterabteilungen, 30 Referate, die da drin sind. Also da kriegt man ein Gespür für die Dimensionen, die dann da umgeschaufelt werden. Und dann muss Clara Geiwitz dann als erstes ganz neu den Z-Bereich, die sogenannte Z-Abteilung, also die Zentralabteilung, wo dann der Leitungsbereich drin ist, Personal, Justizariat und sowas. Das müssen die jetzt erstmal komplett neu aufbauen. Jetzt können wir nochmal einen Versuch machen. Und ich mache jetzt noch einmal den Versuch, Guido Kotzlik zu haben, der eigentlich da sein müsste. Und ich gebe nochmal an alle anderen, die einen Sprechwunsch auf Twitter Spaces geäußert haben, durch Handheben, den Hinweis, ihr müsst uns eine Direktnachricht schicken an @deutschlandfunk, an unseren Account. Kurzer Hinweis, worum es geht, und dann schauen wir, dass wir euch aufs Podium nehmen. Guido Kotzlik.
Ja, schönen guten Abend in die Runde aus dem Zürcher Oberland.
Super, jetzt hat's geklappt. Aus dem was? Zürich?
Aus dem Zürcher Oberland, genau. Ja.
Ah, hört sie.
Genau. Mich würde interessieren, und das ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen, wie das in den einzelnen Ministerien ist. Da wechseln jetzt die Spitzenköpfe, die bringen ihre Staatssekretäre vielleicht noch mit, aber der ganze Unterbau ist ja im Grunde der gleiche. Bei welchen Ministerien hat man da einen reibungslosen Übergang zu erwarten, und bei welchen Ministerien könnte es da eher etwas zäh werden? Mhm.
Interessante Frage. Also Unterbau heißt in der Tat, die Staatssekretäre werden ausgewechselt, auch nicht überall. Einzelne bleiben, zum Beispiel der beamtete Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium bleibt, den übernimmt Karl Lauterbach. Aber dann wird total interessant, wird dann die Abteilungsleiterebene. Also die Abteilungsleiter sind politische Beamte, die können entlassen werden, ohne Nennung von Gründen. Da können reinkommende Ministerinnen und Minister dann entscheiden, wo sie in diesem Fachbereich dann neue Leute platzieren wollen. Und das ist natürlich immer eine wichtige Frage für die. Wo setzen sie auf die Kontinuität, auf das Wissen derer, die da seit langem sind, die den Apparat kennen und beherrschen? Und wo wollen sie ganz gezielt aus politischen Gründen oder weil sie das Gefühl haben, da muss jetzt wirklich mal was umorganisiert werden, Veränderungen vornehmen? Frank, hast du ein Gefühl, könntest du das beantworten? Wo wird das schwierig? Wo werden die neuen Minister vielleicht wirklich tief reingreifen?
Schwer zu sagen, weil da sind wir noch ganz am Anfang und da versuchen wir das ja, uns gerade auch einen Überblick zu schaffen, welche Abteilungen da in welchen Ministerien besonders betroffen sind. Also ich habe das erlebt im Entwicklungsministerium, als der Wechsel stattgefunden hat von Dirk Niebel zu Gerd Müller, dass da einiges umstrukturiert worden ist, neue Köpfe dann ins Ministerium gebracht worden sind. Wie das jetzt mit Svenja Schulze laufen wird, ist eine ganz gute Frage, weil sie natürlich auch da aus einem ganz anderen Ministerium, aus dem Umweltministerium, dahin wechselt. Also ist für mich noch zu früh, das zu überblicken. Und ich weiß gar nicht, ob die Betreffenden selber schon genau wissen, wie sie es umstrukturieren werden, wen sie da ersetzen werden.
Aber da gibt es legendäre Entscheidungen dann von Ministern. Also zum Beispiel Angela Merkel, als die Bundesumweltministerin wurde, hat die als erstes mal den Staatssekretär nach wenigen Wochen entlassen. Und das war derjenige, der damals in der Bonner Republik wirklich glaubte, er hat das Ministerium in der Hand und egal, wer unter ihm Minister oder Ministerin ist. Und da hat Merkel zum ersten Mal wirklich viele Leute beeindruckt, als sie als eine der ersten Amtshandlungen den Minister rausgeschmissen hat. Oder Ursula von der Leyen, als die Verteidigungsministerin wurde und auch viele gesagt haben, die hat doch gar keine Ahnung davon, da hat die als erstes mal den Abteilungsleiter, ich glaube, Frank, korrigier mich, für Beschaffung rausgeschmissen, also mitten in diesen Bereich reingegriffen, in dem es um diese militärisch und industriellen Komplexe geht und wo viele auch gesagt haben, da, das ist so schwierig, das ist so komplex, da muss man die Fachleute drin lassen. Und von der Leyen hat damals gesagt, gerade da greift sie rein, da will sie Veränderung haben und Neuanfang schaffen. Ann-Kathrin, kannst du noch eine Frage beantworten in den Ministerien, in den Bereichen, die du anschaust? Wo könnte es da schwierig werden? Wo könnte es vielleicht auch Widerstände geben?
Ja, ich habe es ja eben schon angesprochen mit Blick auf Klima. Also Klima mit Wirtschaft zu vereinen, wird, glaube ich, an einigen Stellen durchaus ein bisschen tricky, weil im Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier ja die Energiewende so, naja, vorangekommen ist. Und ich glaube, das kann man nicht nur dem Minister selbst anlasten, der hat durchaus auch ein paar Ambitionen gehabt, aber da wurde auch das eine oder andere tatsächlich einfach in diesem Ministerium verschleppt, um es mal so zu sagen. Und da sehe ich schon so ein bisschen Reibungsfläche. Auch deshalb hat Robert Habeck sich, glaube ich, entschieden, mit Patrick Greichen, dem Direktor des Thinktanks Agora Energiewende, jemanden zu holen, der tatsächlich auch die schwierigen Stellen kennt und eben gut vernetzt ist und genau weiß, welche Knöpfe man drücken muss, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Ansonsten mit Blick auf das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, das könnte schwierig werden.
Klima vielleicht interessant bei der Amtsübernahme. Oder Amtsübergabe hat Habeck sich an die Mitarbeiter des Ministeriums gewandt und hat denen freundlich gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, und hat dann aber gleich eine Spielregel sehr deutlich erklärt und hat gesagt, ich will nach innen total offen kommunizieren. Jeder soll mir auch sagen, wenn sie oder wenn er was nicht gut findet. Intern können wir das, aber hat dann sehr deutlich hinzugefügt, nach außen erwarte ich Loyalität. Da dürfen keine Dissense nach außen. Das ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, auf welche Reibereien, Dissense innerhalb des Ministeriums er sich bei seinen Vorhaben jetzt einstellt.
Ja, so würde ich es auch verstehen.
Ich würde sagen, wir haben uns vorgenommen, eine Stunde hier zu sprechen. Die ist jetzt rum. Ich fand es total interessant. Ich würde noch eine Frage, die ich jetzt sehe, hier auf alle Fälle mit ins Podium nehmen. Das ist nämlich auch eine ganz interessante Frage. Und zwar von Katharin Tai. Ist sie da?
Ja, wir hören Sie.
Okay, super. Vielen Dank. Ich versuche das kurz zu halten. Ich habe eine Frage vor allem zur China-Politik. Das ist ja eine der großen außenpolitischen Fragen, die jetzt auf die Regierung zukommt. Und da die USA jetzt diesen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking angekündigt haben, kommt da jetzt quasi eine große Entscheidung ziemlich zeitnah auf die Regierung zu. Weil, also so wie ich das auch in den USA wahrnehme, wo ich promoviere, da wird schon sehr erwartungsvoll auf Deutschland auch geschaut. Also man erwartet schon, dass es da eine Positionierung gibt. Unter Merkel hat das so klar, wie sich die US-Regierung das gewünscht hat, definitiv nicht stattgefunden. Was mich interessiert ist, macht dann jetzt quasi Scholz da die Politik? Weil der klang ziemlich zurückhaltend, als er darauf angesprochen wurde. Der hat dann sehr viel von internationaler Zusammenarbeit geredet. Das deutet dann eher so darauf hin, dass es wahrscheinlich kein Boykott wird und er eher diesen Merkel-Ansatz weiterfährt, mit China reden. Aber gerade die FDP und die Grünen waren ja doch deutlich lauter und kritischer, was die chinesische Regierung angeht. Ist das jetzt, fährt da Scholz jetzt durch mit dem Scholz-Zug, oder wird es da Konflikt geben, oder wie muss man das jetzt sich vorstellen mit dieser, also eine der sehr aktuellen Herausforderungen dann jetzt konkret kommt? Dankeschön.
Ist vielleicht interessanter, auch nochmal in die Fraktionen zu schauen. Frank, du hast das ja schon angesprochen, auch die unterschiedlichen Linien, Akzente innerhalb der SPD in der Fraktion, und dann kann Ann-Kathrin vielleicht nochmal ergänzen mit Blick auf die Grünen und die FDP.
Ja, wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, also dass das die spannende Frage sein wird. Ich vermute auch eher, dass Scholz da die Merkel-Linie fahren wird. Er war da gestern sehr zurückhaltend und der Druck kommt da meiner Ansicht nach von den Grünen, ganz klar, von Annalena Baerbock. Nun wird, soweit wir das wissen, Olaf Scholz wahrscheinlich vor ihr nach Washington fahren und dann auch solche Dinge besprechen. Aber meine Erwartung ist da auch eher, dass er da zunächst mal versucht, da eine zurückhaltendere Linie zu fahren und dass wir da möglicherweise keinen Boykott erwarten können, dass er sich dem anschließen wird.
Bei den Grünen war es ja Nuripur, über den wir schon gesprochen haben, glaube ich, sehr schnell dann mit der Forderung. Ja, da muss man sich anschließen. Ann-Kathrin, was hast du da wahrgenommen?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, das kommt aber nicht nur von den Grünen, sondern das wird auch von der FDP kommen. Also wenn ich mich auch erinnere an die letzte Legislaturperiode, Güte Jensen, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, die hat auch immer wieder Druck gemacht auf die Bundesregierung, sich stärker zu China zu positionieren, auch mit Blick eben auf die Menschenrechte, also Stichwort Uiguren, die ja in China nun einmal in Zwangslagern festgehalten werden. Das ist ja durch verschiedene Rechercheprojekte inzwischen nachgewiesen.
Da hat der Menschenrechtsausschuss eben
da hat der Menschenrechtsausschuss auch, eben auch
gemacht,
das immer wieder zum Thema gemacht, Aufdruck der FDP hin.
Also insofern
glaube ich schon, dass auch von diesem Koalitionspartner entsprechend
Druck gemacht wird. Ich glaube, das wird schwierig, wenn Olaf Scholz da versucht,
den Scholz-Zug durchzuziehen und das eigenmächtig zu entscheiden. Damit wird er voraussichtlich nicht durchkommen. Oh, haben wir wieder unseren Host verloren?
So, jetzt bin ich wieder da. Ich war einen Moment draußen. Wir sind jetzt eigentlich am Ende unserer Zeit. Und ich würde das als Gelegenheit nehmen, mich sehr zu bedanken für das Interesse, für die vielen Beiträge. Wir haben interessante Fragen bekommen, auch ein paar, denen wir vielleicht nochmal nachgehen. Wie ist das ganz genau mit den Übergängen? Wie hat das eigentlich funktioniert? Wo sind da die Bruchlinien innerhalb der Regierung, auch dann auf einer feineren Ebene innerhalb der verschiedenen Ministerien? Das schauen wir uns noch ganz genau an. Für heute, am Ende dieses Tages, würde ich sagen, war's das mit diesem Twitter Space, mit diesem Politik-Podcast. Wir schauen, dass wir den jetzt auch mithilfe von Moritz Metz, der hier bei mir im Studio sitzt, und Pia Behmel, die uns mit unterstützt bei der Vorbereitung, dass wir das auch bald jetzt online kriegen. Dann kann man es im Laufe des späten Abends oder für morgen früh auch nochmal weiterempfehlen. Teilen Sie es, teilt es gerne auch auf Twitter, gebt es denen weiter, die jetzt vielleicht nicht dabei sein konnten. Wir fanden es spannend. Freuen uns, dass so viele wieder dabei waren, dass ihr euch für den Politik-Podcast interessiert. Rückmeldungen natürlich wie immer gerne auch an unsere Mailadresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. An der Stelle sage ich vielen Dank an diesem Tag des Machtwechsels. Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.